This is Rock and Roll Radio.
Der Spreeblick-Podcast vom 18.10.2006. Guten Tag. Du wolltest gleich was sagen, das kannst du gleich sagen. Erst kommt die Musik. War das nicht gut? Arsch. Wieso? Ich bin ein Arsch.
Ja, ein knackiger, aber. Ja.
War das doof? Ich dachte, du wolltest Ankündigung machen, deswegen wollte ich jetzt nicht sagen, mit wem wir podcasten heute.
Das hätte man doch dann.
Wer alles da ist.
Irgendwie rein. Egal.
Na gut, fangen wir mal an.
Wie nochmal?
Ich dachte, du sagst jetzt, dass du sagen wolltest.
Wo ist mein Zettel? Wo ist der Teleprompter? Mach es mal an.
Du musst nur in meine Augen schauen.
Läufst du?
Ich laufe.
Mit Johnny und Tanja und heute zu Gast bei uns im Studio Nils Bokelberg. Herzlich willkommen, Nils.
Hallo, guten Tag.
Gut, oder? Soll ich so einen Applaus einblenden, Nils? Du hast vorhin erzählt, wir haben nämlich überhaupt keine Ahnung, bis vor einer Sekunde hatten wir keine Ahnung, worüber wir reden wollen. Wir haben vorhin beim Kaffee so ein bisschen über Brötchen, Bäckerinnen und Bäcker gesprochen. Das hatten wir aber schon mal im Podcast. Aber das schneide ich raus, die Pause. Aber du hast vorhin erzählt, dass du über deine Bäckerei schon mal geredet hast mit Bio. Dessen Biografie ich fast gekauft hatte.
Alfred Biolek.
Ich sag immer Bio. Mhm. Ich nenne ihn Bio.
Ja, das ist ja auch so ein Kunstalter Ego, das er selbst erschaffen hat.
Ja, eben.
Boulevard Bio.
Genau.
Ach, das ist auch ein doofes Thema.
Alfred Biolek ist eigentlich ein ganz gutes Thema.
Du warst ganz beeindruckt von einem Interview, was du neulich mit ihm gelesen hast.
Richtig beeindruckt nicht. Ich finde, dass der für die deutsche Fernsehlandschaft, glaube ich, sehr viel getan hat und manchmal so ein bisschen in seinem Kochklüngel da untergeht, was seine Prominenz angeht. Wobei ihn das, glaube ich, richtig rausgebracht hat, oder? Also so, ich glaube, der lebt einfach von den Kochbüchern jetzt, oder?
Ich glaube, also was ich bei dem immer so geschätzt habe, ist, dass der halt immer so eine Leidenschaft, also man hat immer gespürt, dass der nur die Sachen macht, die er wirklich machen will. Ne?
Genau.
Und wenn der halt dann 5 Jahre nur Kochshow machen will, dann merkt man ihm das auch an und hat dann, also ich glaube, das ist auch letzten Endes dann natürlich auch das Erfolgsrezept für die Sendung, dass der einfach so seinen Schuh gemacht hat und dass man ihm angemerkt hat, der will jetzt einfach nur kochen und der liebt das. Also ich weiß es ja auch selbst, weil er halt mein Nachbar war früher und der hat mich dann auch ein paar Mal eingeladen zum Essen, hat zu Hause auch so eine ganz tolle Küche eingerichtet und so. Und also das war lustig, weil man saß dann am Esstisch und er stand da in seiner offenen Küche und hat gekocht und man kam sich so ein bisschen so wie in der Fernsehshow vor. Weil er dann so, ja, guck mal, und jetzt mache ich hier das Huhn und so. Und dann so,
ich habe ja hier schon mal was vorbereitet.
Genau. So in etwa.
Aber ich habe das nie geguckt. Ich fand so Kochshows immer irgendwie so ein bisschen albern, muss ich zugeben. Also ich habe tatsächlich ja leider, und das bedauere ich wirklich, ich habe keinen Draht zu dieser zur Kochkultur. Ich kann mir total gut vorstellen, dass ich das mögen würde, wenn ich dafür mir mal diese Ruhe nehme und so. Aber ich habe dann meistens, wenn ich das tue einmal im Jahr, habe ich hinterher keine Lust, das zu essen. Nicht, weil es so schlecht wäre, sondern weil die Beschäftigung dann damit so lange gedauert hat. Also ich finde es schöner, irgendwo zu sitzen und es kocht einem jemand was. Also im Restaurant oder so bin ich total gerne, wenn jemand anders das gemacht hat. Aber das kommt, es gibt so Sachen, die hebe ich mir fürs etwas höhere Alter auf. Zum Beispiel Jazzmusik verstehen und kochen.
Aber ich bin zum Beispiel mittlerweile echt ich koche total gerne. Das liegt auch ein bisschen daran, dass es gibt diese Bücher, Basic Cooking,
das habe ich auch, das ist toll.
Von uns, und das hat mir totale Lust am Kochen gelehrt, sozusagen.
Basic Cooking, ich muss zugeben, muss mal kurz weghören, das Buch ist besonders toll, war eins von den Models, finde ich ganz toll, die da drin ist.
Da sieht man doch immer nur so Handmodels.
Naja, reicht ja. Hände sind doch wichtig.
Nee, stimmt gar nicht.
Nee. Achso, ja, stimmt. Die sind manchmal so im Hintergrund, aber die sind
halt
nicht
so scharf. Nee, die haben halt immer so Kochsituationen. Das ist irgendwie wie so eine WG oder da sind irgendwie dann so 6 Freunde, ja, die dann immer da zusammen rühren.
Ja, so glückliche Leute, die.
Ich habe auch mal mit einer Freundin zusammen ein Konzept für ein Kochbuch geschrieben und dann haben wir so Probeseiten gemacht und das haben wir dann auch bei Grell von uns so eingereicht. Und am Anfang fanden sie es toll und nachher wollten sie es doch nicht machen.
Was war das Konzept? Also, was war anders?
anders war eigentlich gar nichts. Wir wollten einfach so unsere Freunde, die wir hatten, unseren Freundeskreis, der aus Prominenten, aber auch aus Nicht-Prominenten besteht, die sollten jeder zwei Seiten zur eigenen Gestaltung zur Verfügung haben, wo auf jeden Fall ein Rezept bei sein muss und Fotos, wie sie ihr eigenes Rezept kochen. Und das sollen sie aber alles selber machen. Und dann habe ich halt so handschriftlich so ein Hackrezept irgendwie gemacht und mit so Fotos, während ich das koche, und sie hat auch zwei Seiten gemacht, ist sie da hingegangen und dann wollten sie es aber doch nicht mehr, weil sie in dem Jahr irgendwie kein Budget mehr für neue Bücher haben. Sie waren ganz begeistert von der Idee.
Die Idee ist auch gut, finde ich auch. Mach doch noch, vielleicht haben sie dies
ja. Ja, aber ich habe dann mal öfter so mir so Kochbücher angeguckt, die versuchten anders zu sein, und dann habe ich irgendwie gedacht, das ist so schön. Ich finde, Kochbücher, die anders sein wollen als Kochbücher, eignen sich als Coffee-Table-Books, aber nicht als Kochbücher.
Das Blöde ist, die müssen wirklich was taugen. Also ich bin auch keine große Köchin, deswegen, das muss dann auch funktionieren. Ja, ich möchte gerne, dass mir das vernünftig erklärt wird, wie ich das zu machen habe. Genau. Und wenn es dann noch schön aussieht, ist irgendwie gut, aber wichtiger ist, und tatsächlich, eigentlich schlage ich dann am häufigsten bei Dr. Oetker.
Ich habe mir mal zum
Beispiel... Das ist eigentlich wirklich basic. Also
ich habe mir mal dieses Jamie Oliver Kochbuch geholt. Und da habe ich habe mir das vor 5 Jahren geholt, weil ich das unbedingt haben wollte, und ich habe da bis heute nicht ein einziges Rezept rausgekocht. Weil das sind dann auch so die super Special-Zutaten, die du.
Du musst ja erstmal die ganze Stadt durchwandern, ja, bevor du die Zutaten zusammen hast, und dann beim thailändischen Feinkosthändler die Otterzungen bestellt und dann in 14 Tagen per weiß ich nicht was eingeflogen. Nee, für sowas bin ich auch nicht.
Aber Kochbücher, vielleicht sollten wir, so Kochblogs gibt es ja auch einige, aber vielleicht sollten wir tatsächlich, vielleicht machen wir das einfach im Spreeblick Verlag, so ein Buch, weil damit kann man sich, glaube ich, echt sanieren. Wenn zum Beispiel hier das Ox-Fernsehen rausbringt, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, wie heißt der, Jochen, glaube ich? Oh, bin ich jetzt Mist.
Aber nicht der Jochen.
Nee, nicht der Jochen. Jedenfalls der schon lange das Ox-Fernsehen macht. Ich glaube auch zusammen mit seiner Freundin angefangen. Egal. Jedenfalls der hat irgendwann auch angefangen, Kochbücher rauszubringen für Punkrocker. Und zwar vegetarische oder sogar veganische. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und der hatte damit einen mega Erfolg. Also er hat die auch erst selber hergestellt. Genauso. Und das Ox gibt es ja noch und es läuft, glaube ich, auch gut. Also man sieht das immer in Warnungsbuchhandlungen und so. Und ich kaufe das auch ab und zu. Und der hat jetzt eine ganze Reihe von diesen Kochbüchern schon. Im Ox-Fernsehen waren auch immer Kochrezepte, so ja, mit wenig Mitteln irgendwie was Leckeres machen. Und ich habe immer den Eindruck, so durch Kochbücher sind alle dann irgendwie, von Bioleg bis zum Ox-Fernsehen.
Die Kochbücher sind ein krasser Markt. Also ich bin ja auch jedes Mal, ich denke jedes Mal so, ich will irgendwie mein neues Kochbuch haben, ich brauche so neue Inspiration. Und dann stehe ich aber wie der Ox vom Berg in der Buchhandlung, wenn ich mir die Kochbuchabteilung angucke, weil es ist so eine Auswahl. Deswegen, kriegt man so einen Tunnelblick, weil ich gucke quasi nur noch nach Gräfer und Unzer Kochbüchern, weil ich hatte ich habe 4 von den Basic Büchern zu Hause. Basic Cooking, Baking, Italian und Natural Basics. Und die sind alle 4, die Rezepte sind so dermaßen idiotensicher geschrieben, also auch was die Zubereitung betrifft, weil dann in so anderen Kochbüchern hat man dann oft so das Problem, dann auch so
jetzt nicht tranchieren
so,
Sie?
Ja, genau. Also unterheben oder so. Also auch wenn irgendwo in einem Backbuch steht, Sie müssen dann die Nüsse nur unterheben, dann rühre ich die trotzdem rein, weil ich denke so, ihr könnt mir gar nichts befehlen.
Verteilt sich ja sonst auch gar nicht. Genau, da muss auch begründet sein, warum das so ist. Ich brauche meine Begründung.
Na.
Das nützt mir so nichts. Und dann leuchtet mir das auch ein und dann mache ich das auch so. Aber ich finde, was fehlt, ist ein deutsches Kochbuch. Haben wir jetzt gerade um eine Woche mit Freunden auf dem Land verbracht, wo alle immer umschichtig gekocht haben, gab es immer ganz viele spannende Sachen. Und ich war, und dann fand ich. Naja, was ich aber sagen wollte, ich bin eher so, ich koche gerne Sauerkraut oder Grünkohl oder Gulasch oder Rindfleischsuppe. Also ich koche auch total gerne Italienisch, aber ich finde, es gibt auch wirklich leckeres deutsches Essen. Und da sind dann immer alle ganz verblüfft. Damit kann ich eigentlich am meisten punkten. Mit einem anständigen Grünkohl.
Kannst du auch sauer braten?
Nee, kann ich nicht. Meine Mutter macht einen sehr guten. Das muss ich ihr nochmal abschließen, das Rezept.
Ja, das stimmt.
Bevor sie das Zeitliche segnet.
Ich habe das einmal versucht, ne, einen sauer Braten selber zu machen.
Den hast du aber fertig gekauft. Den man muss ja auch selber einlegen, natürlich.
Naja, mit selber einlegen und so, das hätte zu lange gedauert.
Ich habe mir von meiner Mutter auch, glaube ich, mittlerweile schon 5-mal das Rezept für einen richtigen Sauerbraten sagen lassen. Und ich glaube, ich habe sogar mal irgendwo mitnotiert, aber das ist ja mega aufwendig. Ich glaube, die deutsche Küche ist, das Problem der deutschen Küche ist, dass sie so mega aufwendig ist immer.
Nee, gar nicht.
Ach, eine Currywurst? Ja, schnell.
Also gerade Grünkohl-Sauerkraut macht sich von selber, da machst du ja gar nichts.
Ja, aber das ist immer alles.
Das alles zusammen, das dauert dann einfach eine Zeit.
Ja, eben, das ist immer alles so Einlegezeug und so. Die Italiener, das ist halt, werf alles in den Topf.
Genau, und dann ist das in 20 Minuten auf dem Tisch.
Ja.
Also du machst Saltimbocca mit.
Aber mein Saltimbocca geht auch sehr schnell.
Und ist auch sehr lecker.
Ja.
Kannst du uns ja mal Saltimbocca kochen.
Kredenzen.
Braten.
Ja.
Ja,
Also ich mache auch eine Seite bei deinem Kochbuch dann, wenn du willst. Also
ja, gerne.
Wenn du mich fragen tätest, würde ich nicht nein sagen.
Warum machen wir es nicht als Blog? Das ist auch blöd.
Ja,
das
als Blog. Kochblog. Es gibt Koch, ich habe mir schon ein paar Kochblogs angeguckt und ich finde die immer alle, also die Rezepte klingen dann auch immer lecker, aber wenn ich dann in der Küche stehe, würde ich nie auf die Idee kommen, jetzt nochmal schnell am Computer zu gucken.
Ja, das stimmt.
Das einzige Mal, wo ich mir ein Rezept ausgedruckt habe, ist, also mache ich an Weihnachten, weil ich dann immer Truthahn mache. Ich will dann immer so einen richtigen Turkey machen und da habe ich mir das jetzt letztes Jahr schon ausgedruckt und habe dann so einen extrem leckeren Truthahn mit einer Hackfleischfüllung und Cranberry-Soße gemacht. Der war sehr gut. Aber ansonsten, wenn ich so normales Essen, da greife ich dann lieber ins Regal und nehme Kochbuch raus, als dass ich irgendwie den Computer, Fettspritze auf den Computer kommen lasse.
Naja, deswegen wollen ja die Hersteller... Ja, aber deswegen wollen ja die Hersteller so Kühlschränke mit Bildschirmen und so, damit man dann da seine Kochrezepte
drauf hat. Ja, aber das wollen die ja schon seit 2000.
Ja, es will nur kein Kunde... Das, nicht bezahlen.
Das fand ich ja immer so toll bei diesen Future-Prognosen, wenn es so hieß, das sind dann Kühlschränke, die dann auch selber das nachbestellen, was im Kühlschrank fehlt. Das war immer meine liebste Future-Prognose. Dass der dann auch so durchdreht, der Kühlschrank, dass er so ein Eigenleben entwickelt.
Nee, dass du halt im Auto sitzt, dann meldet dein Kühlschrank ins Auto. Ja, natürlich. Ein weiteres Gerät, was irgendwie miep, miep macht.
Aber es gibt
der meldet dann ins Auto, du musst noch Milch holen. So.
Nee, der bestellt das dann selber bei so, es gibt ja auch so Lebensmittellieferanten und so. Dann hast du halt am nächsten Tag so eine Europalette Brokkoli vor der Tür stehen.
Weil der Kühlschrank findet, wir brauchen Brokkoli.
Brokkoli. Ist gerade im Angebot. Die checken dann so gegen. Der guckt dann, wo ist der günstigste Anbieter und dann bevorratet er sich. Also weil das ist ja auch ein Vorratsschrank, ja, ne? Ein Kühlschrank insofern.
Eine computerisierte Vorratskammer, das wäre gut. Die zum Beispiel gleichzeitig mit, also so wie du beim Navigationssystem an die Stauwarnungen und so angeschlossen bist, ist deine Vorratskammer dann an politische Meldungen und Börsenkurse angeschlossen.
Und so Gammelfleisch und so, an so Nachrichten.
Ja, genau. Das heißt, der sagt dann irgendwie, nee, mit Gammelfleisch wollen wir nichts zu tun haben, aber ich sehe eine Krise im Nahen Osten, das heißt, wir sollten schnell und so eine Sache.
Uns mit Reis bevorraten.
Ja, die Zukunft findet nicht ohne uns statt. So viel steht fest.
Aber es gibt ja in Hotels, in der Minibar, das finde ich immer super, in so Nobelhotels, da können die ja am Computer sehen, wenn du was rausgenommen
hast. Ja, das ist super.
Das habe ich neulich zum ersten Mal erlebt.
Das sind ja quasi dann schon solche Kühlschränke.
Und ja, da dachte ich auch, wie frech. Jetzt während ich beim Frühstück war, hat der direkt kurz gecheckt. Und hat dann auch noch behauptet, ich hätte ein Bier getrunken. Habe ich überhaupt nicht.
Nee, weil das Problem ist, du nimmst es raus, stellst es wieder rein und hast es aber schon als Rausnahme registriert.
Ja, aber da ist, glaube ich, 30 Sekunden. Ich habe das mir zuletzt mal genauer angeguckt, als ich im Hotel war. Weil da steht dann nämlich auch so ein Infokärtchen in der Minibar-Kühlschrankwand. Und du hast, glaube ich, 30 Sekunden Zeit, das wieder zurückzustellen. Da kann man natürlich dann so Indiana Jones-mäßig wieder da mit diesem mit dieser Statue und diesem Sandsack das so schnell austariert.
Du meinst, wenn man es schafft, das Bier in 30 Sekunden schnell umzufüllen, dann braucht man sich
ja, oder man nein, muss halt vorher genau wissen, wie viel sowas wiegt.
Du musst wissen, was wiegt die Pulle Warsteiner und dann...
Ich nehme ja immer das Toblerone, ich finde die kleinen Toblerone immer gut. Da müsste man halt wissen, was das... Obwohl, da geht es, glaube ich, gar nicht um Gewicht, sondern um... Weil das ist so ein Haken, der so längs zur Wand ist. Oh, jetzt haben wir so viel über Kochen geredet, jetzt knurrt mein Magen.
Ob man den gehört hat?
Da ist dieser Haken und da geht es, glaube ich, nur um diesen Widerstand. Nicht ums Gewicht.
Verstehe.
Ja, sonst wirst du. Also ein fingerbreiter Widerstand, sonst muss man halt den ganzen Abend den Daumen in der Minibar halten, wenn man das so nach unten rausnimmt.
Okay, das nächste Mal, wenn wir in irgendeinem Hotel sind, fotografieren wir uns dabei, wie wir den Daumen in der Minibar haben und mit der anderen Hand ein Getränk
nehmen. Aber Toblerone hat doch auch so eine stabile Packung. Also die ist doch so in sich, die kann ich doch dann einfach wieder reinklemmen. Oder ich öffne
die vorne. Nee, die kleinen Toblerone sind ja in Plastik. Die sind ja nur in so Plastik. Okay.
Als wir früher noch auf Tour waren, haben wir immer die Wodka-Pullen leer gemacht und mit Wasser gefüllt, bis wir dann irgendwann mal in einem Hotel angelangt sind, wo wir die schönen Wodka trinken wollten und da war mal schon Wasser drin.
Woraufhin ihr euch sofort beschert
habt. Ja, natürlich haben wir uns beschwert. Welches Schwein hat hier?
Dann habt ihr dann gemerkt, dass die Tour im Kreis gegangen ist.
Ich glaube, wir waren hier
schon. Ich glaube, wir haben schon mal gespielt.
Sehr schön. Ja, mit anderen Getränken hat das nicht so geklappt.
Ja.
Und das war alles wieder sehr interessant. Das
jetzt haben wir doch nicht wirklich über Alfred Biolek gesprochen.
Aber ja, ich hätte noch so ein tolles Anekdötchen über den erzählen
können. Na los, dann erzähl.
Der hat mich mal gerettet, weil ich hatte mein Mädchen da. Die fand ich total super und ich wollte die beeindrucken. So. Und die hat halt Lust auf Wein. Und ich kenne mich sogar heute immer noch nicht besonders gut mit Wein aus. Und damals noch viel weniger. Da war ich so, weiß nicht, 19 oder 20 oder so. Und dann, aber der hat ja einen privaten Weinkeller, der immer auf konstant, glaube ich, 12 Grad temperiert ist oder so. Und dann habe ich den angerufen und gesagt, Alfred, ich habe ein super Mädchen hier und die will weinen, aber ich habe keinen, ich habe auch keine Ahnung. Nils, komm rüber! Ich habe doch den ganzen Keller voll! Und dann bin ich über die Straße gegangen und dann stand er schon in der Tür mit so zwei Flaschen. Hier ist ein total super Tropfen, drückt mir diese in die Hand und sagt, wenn du noch mehr brauchst, ruf einfach an und so. Und komm doch mal morgen mit dir zum Essen vorbei, dann koche ich uns was Schönes und so. Ich so, ja klar, danke Alfred und so. Das fand ich sehr, also seitdem, also schon vorher, aber spätestens seitdem, lasse ich auf den überhaupt gar nichts mehr kommen.
Und hat es geklappt?
Nein, nee, eigentlich nicht. Aber der Wein war lecker. Nein. Der war tatsächlich
das
sehr
war
gut.
Ja, was ich meinte.
Ja.
Bin nicht gepoppt?
Nee.
Ah, ja, man kann ja mal fragen.
Wein poppt doch nicht. Der macht dann immer noch mit so einem Korken, was du meinst.
Ist doch lange her.
Der ploppt.
Nicht geploppt. Ach, naja, gut. Lassen wir das und freuen uns auf den nächsten Spreeblick-Podcast. Podcast. Dass da die Pornoindustrie noch nicht drauf gekommen ist, Podcast zu machen. Na gut.
Jetzt ist ja Venus, kannst ja mal vorschlagen gehen.
Warst du da mal?
Nee.
Ich auch nicht. Ich glaube, das ist ganz.
Ich glaube, da verliert man auch jede Lust an.
Ja, das glaube ich auch.
Selbst an Pornos.
Ja.
Aber jetzt ist doch alternatives Pornofestival gerade.
Das ist jetzt am Wochenende und ich weiß nicht, ob man einen Namen nennen kann, aber ich kenne tatsächlich jemanden, der dafür extra nach Berlin kommt. Er wohnt auf dem Land wahrscheinlich.
Aber ich denke mir dann so, ich finde die Diskrepanz, also ich will jetzt nicht ein neues Fass aufmachen, so, aber ich finde die Diskrepanz ist so groß, weil es gibt halt die Venus, die so Mainstream-Porno ist, wo man so denkt, so ja gut, da sind dann halt diese alten Männer in diesen grauen Seide-Blouson-Jacken, die dann da so Fotos von den Live-Shows machen, mit ihrer ID-Digitalkamera. Und dann gibt es so das alternative Porno-Festival, wo die Leute dann so im Kino sitzen. Ich glaube, in Cannes ist das, sind die ganzen Filme.
Würde Sinn machen.
Natürlich.
Die sitzen dann alle dann so, aha, ja, oh, jetzt steckt er also den Penis in die Fotze. Und dann, ich finde halt, also es sind beide Plätze handeln von Pornografie und beide laden nicht dazu ein, sich da irgendwie einen runterzuholen. Das finde ich so sinnlos, weil wozu ist Porno da? Also
naja, nee, ich glaube, es gibt da schon noch eine, ja, natürlich, aber ich glaube, es gibt schon eine Ebene, ich glaube, dass die zum Beispiel, kann mir das lustig vorstellen auch. Also ich meine, Pornografie ist ja auch oft absurd und total komisch, was man immer erst hinterher merkt.
Ja, aber das ist ja dann quasi, aber das wäre ja dann wieder Venus, weil das ist ja lustig, also Pornografie ist ja am ehesten unfreiwillig lustig, wenn sie versucht, ernst zu sein oder schauspielerisch toll zu sein. Ich glaube, wenn Pornografie von vornherein versucht, lustig zu sein, also auf so einer Meta-Ebene, dann wird es, glaube ich, wieder so, dann ist es ja keine Pornografie mehr.
Nee, würde ich auch denken, aber trotzdem, ich glaube, insbesondere im Rahmen eines Festivals gehst du dann nicht, setzt dich dann nicht in den Kinosaal und holst sie einen runter. Also
so ja, eben, ja, natürlich, aber dann ist die Pornografie
also wieder sinnlos. Also da ist der Rahmen ja irgendwie verkehrt. Ja, aber dafür ist ja ein Festival, also möglicherweise gehst du ja dann angeregt eher nach Hause, oder? Oder verabredest dich dann in der Wix-Lounge, ich weiß nicht, ob die sowas haben.
Ja, das würde ich gerne mal wissen, ob die das haben. Das würde für mich Sinn machen. Dann wäre ich auch wieder mit dem alternativen Porno-Festival.
Nee, ich glaube, es geht ja auch um andere Themen. Also es gibt ja zum Beispiel in Amerika, hat diese ganze Pornoszene ja eine komische Wandlung angenommen, weil, was heißt komisch?
Du kriegst ja erstmal eine Stulle von
mir. Ja, Magen, tut mir leid, Magen so früh am Morgen.
Es gibt ja zum Beispiel dieses, was so angefangen hat mit suicidegirls.com, also dieses, wir haben jetzt tätowierte und gepierste Mädchen, also ja, um so diese Alternative-Szene anzusprechen. Ja. Ja. Und das ist ein richtiger, die haben einen richtigen Trend gestartet damit. Und einer dieser Regisseure, der sich, glaube ich, Ian McKay nennt, also ein bisschen der Vorname anders geschrieben, ansonsten wie der Fugazi-Sänger, der dreht halt so Alternative Porn und das ist eine ganze Szene geworden und der hat jetzt Vertrag mit Vivid, ein Riesenhersteller in Amerika.
Ja, Vivid ist bekannt. Jason
Lane. Schmeißen wir halt mal ein paar Namen durch den Kopf. Plötzlich kommen ungeahnte Fachkenntnisse und der hat jetzt einen Deal mit denen und die haben so ein alternatives Label aufgemacht extra dafür, wobei also das, was man von den Trailern sieht, finde ich, ist das genau derselbe Blödsinn wie bei allen anderen Filmen, nur dass die halt tätowiert sind.
Ja. Wobei das ja auch schon früher immer, das war ja schon früher immer in so, wenn man so im Hotel mal so Pornos geguckt hat, dann fand ich es immer lustig, wenn so Pornodarstellerinnen, so normal aussehende quasi, so total hässliche Tattoos haben und zum Teil auch so unfertige Tattoos. Ich habe dann ganz oft so unfertige Tattoos gesehen.
Echt?
Weil die sollten dann so über den ganzen Körper gehen oder über den ganzen Oberschenkel und dann war nur so ein halber Tigerkopf oder so.
Ich glaube, ich muss mal wirklich gesehen hat, dass die noch nicht fertig waren.
Ich glaube, ich muss mal wieder einen Film drehen, ich muss mal ein Tattoo so, weitermachen.
Teil 1.
Phil Jill, ganz am Bord.
Phil Jill, ist nicht dein Ernst, oder?
Ja, ich habe immer in der Videothek gesehen, aber ich habe ihn dann doch nie ausgeliehen.
Jetzt haben wir doch wieder das andere
Freund von mir wollte auch mal eine Band machen, die sollte heißen Dilde und die Batteriechen.
Oh, bitte jetzt nicht über schlechte Pornotitel. Da gibt es so unglaublich schlechte.
Ja, bitte keine Pornotitel in den Comments.
Aber wir haben total gute Chance. Ich würde diesen Podcast, betitle den noch bitte mit Alfred Biolek und Pornografie, dann haben wir eine ziemlich gute Chance darauf, dass er wirklich gehört wird.
Ja, und ich freue mich schon auf
von
die...
der breiten Masse. Hallo!
Ich freue mich schon auf die Amazon-Links. wir hören uns morgen wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Danke an Nils, der
gerne
einfach mal so vorbeigekommen ist und dann mit uns über Biopornografie geredet hat. Tschüss!
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 I live by the river.